Ich möchte heute Morgen von einem Mann reden, der vor Gott wegläuft, der auch nicht so gewillt ist, das zu tun, was Gott sich so vorgestellt hat in seinem Leben. Und der zwar kein Navi hat, aber der doch ganz eigenste Vorstellungen hat. Und wenn ich heute Morgen darüber etwas sage, jetzt im Gottesdienst, dann hätte ich mir gar nicht so träumen lassen, dass das so ein Beitrag ist, so zur Stille, zur Einsamkeit mit Gott, in der Ruhe, einmal zu Jesus reden im Gebet. Und naja, ihr werdet schon sehen, was das gar nicht so vermuten lässt. Es geht um Jona. Und Jona ist ein Prophet, einer, der von Gott berufen war, bestimmte Aufträge einfach zu tun. Und ein Prophet ist einer, der schon ja auch Verantwortung einfach hat und mit Gott auch lebt. Und er läuft aber von Gott regelrecht weg. Er sagt, Herr, ich möchte gar nicht mit dir Zeit verbringen, ich will auch keine Stille haben und mit dir reden möchte ich schon mal gar nicht. Und Jona ist auf dem Weg wirklich weg von Gott. Das Kapitel 1 ist da so sehr einschlägig. Und er dachte, eine Schiffsreise ist eine ganz knorke Idee, mache ich mal, da komme ich weg, da kann ich auch nicht groß nach Ninive gehen, wo ich da den Menschen etwas sagen soll, wie sie von Gott gesehen werden und dass sie sich doch zu Gott wenden sollen und ich werde das nicht tun. Und dann passiert es so, dass im Mittelmeer es ein Unwetter gibt, ein starker Sturm und die ganze Schiffsmannschaft hat sich das ausgedacht, das kann auch nicht sein, da muss jemand sein, der seinem Gott nicht dient. Und der gegen Gott ist, wer kann das denn von uns sein? Und alle wurden unruhig. Und im Letzten meldet sich Jona, ja, ich glaube, ich bin das Problem. Wenn ihr mich hier beseitigt und über Bord werft, dann werdet ihr schon sehen, dann habt ihr Ruhe. Aber ich bin halt ein Hebräer, ich glaube an den lebendigen Gott. Und das sagte Jona dann im Letzten, nachdem er sich unten im Schiffsbug verkrochen hat und mit gar nichts mehr zu tun haben wollte. Und er wurde dann geholt von der Schiffsmannschaft und er musste Farbe bekennen. Und die werfen ihn tatsächlich über Wasser, über Bord ins Wasser. Ja, vielleicht lese ich das einfach mal. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Ja, da können wir uns echt vorstellen, das Ganze ist kein Spaß, ja. Wenn die das vorher miterlebt haben, ja, dass Jona vor Gott richtig weggelaufen ist und gegen Gott gehandelt hat. Und auf einmal hört mit einem Schlag ja, das ganze Unwetter auf. Und das Schiff ist nicht mehr bedroht, sondern kann ganz normal weiter segeln. Das ist schon so eine Geschichte. Aber jetzt ist der Jona im Wasser und das ist der zweite Versteil, den wir hier sehen, schon in Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Bauche des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Ja, hier bekommt jemand einen Platz, um mit Gott zu reden, den er sich nicht ausgesucht hat. Wir würden uns sicherlich andere Plätze aussuchen, um vielleicht auch, wenn wir mit Gott irgendwo eine Krise haben und wenn wir mit Gott gar nicht klarkommen und dass wir dann diesen etwas sehr merkwürdigen Ort hier haben. Das ist kein Ort der Beschaulichkeit, kein Ort der Größe Gottes, sondern Gott hat hier ein Wunder getan und in einem großen Fisch eine Luftblase reingelegt, wo Jona tatsächlich atmen kann. Aber ich stelle mir so vor, dass er doch so manches dabei erlebt. Dass dieser große Fisch ja Nahrungsaufnahme hat und dass er sieht, was da in diesen Fisch reinkommt. Also kein Ort der Beschaulichkeit. Vielleicht auch die Magensäfte, die einen echter strengen Geruch haben. Der Jona, der denkt, ich bin verloren. Ich habe gar keine Chance. Ich weiß eigentlich gar nicht noch, warum ich hier denken kann. Er weiß gar nicht, was mit ihm passiert in diesem großen Fisch. Meint ihr, das ist wirklich unmöglich hier? Schaut mal, ich habe euch mal einen ganz netten Fisch rausgesucht. Weiß jemand dieses Tierchen? Kein Delfin, kein Hai, sondern... Mensch, Wolfgang, richtig gute Lautentaler Biologiekenntnisse. Ein Pottwal ist ein Zahnwal, kann bis zu 20 Meter lang werden und dieser Pottwal ist schon in allen Gewässern der Welt gesichtet worden, die miteinander verbunden waren, in allen Weltmeeren. Sonst hätte ich eher gedacht, könnte auch ein Blauwal gewesen sein, der noch mal 10 Meter länger ist, 30 Meter. Und die Blauwale, die haben so die Strecke immer Arktis, Antarktis. Und das ist kurios, wie diese großen Tiere, es gibt kein größeres Tier auf der Welt als ein Blauwal, und dass die kalten Gewässer lieben, sich dort aufhalten, da finden sie auch nochmal einen ganz großen Teil an Nahrung. Das ist wunderbar. Und hier steht ja im Text, Gott bestellte einen großen Fisch. Ich vermute persönlich, es war mehr der Pottwal, nicht der Blauwal. Und also im Mittelmeer gab es schon mal solche Tiere, die gerade da zu sehen sind. Der Nachteil ist nur, dass der richtige Zähne hat, also kein Bartenwal, der Plankton aufnimmt. Also ich war beim Nachlesen so fasziniert, habe ich gedacht, bei dem Blauwal, wenn der einen Haps macht, dann kann der 5 Tonnen Wasser und Plankton gleichzeitig aufnehmen. Und dann drückt er das Wasser wieder durch die Barten nach draußen und hat das Plankton dann im Maul, und mit seiner etwas fleischigen Zunge kann der Blauwal denn die Nahrung so richtig köstlich dann zu sich nehmen. Also wenn das dem Jonah passiert wäre, der wäre mächtig ausgeliefert gewesen bei so einer riesen fleischigen Zunge von so einem Blauwal. Aber ich nehme mal an, dass das hier reicht, so ein Riesenfisch für Jonah. Und auf einmal, als er im Fisch war und immer noch festgestellt hat, er kann denken, er schreit rum, Herr, was ist hier eigentlich los? Ich bin verdorben, ich merke, wie dieser große Fisch, der taucht nach unten. Und auf einmal ist es so, dass der Fisch sogar in Richtung Grund kommt. Und Noah merkt, wie er das Meeresgras berührt, der Fisch. Und das kriegt der alles mit. Also ich finde das sensationell übrigens auch berichtet in Jona 2, wie er in seiner Situation das mitbekommt, ja, was der Fisch da unten macht, und er hat keine Chance. Sagt Gott, ich bin dir auch weggelaufen. Du warst mir nie wichtig, Gott. Und ich wollte mit dir nichts zu tun haben. Und jetzt habe ich hier die Maläste. Ich bin irgendwie noch am Leben, was ich nicht verstehe. Aber ich bin auch völlig fertig. Ich bin einfach so wie tot. So geht es dem Noah hier. Noah. Sag ich immer Noah? Nicht zu glauben. So ergeht es dem Jonah hier in diesem Fisch. Gott wählt sich manchmal Orte der Stille, und wir sind überrascht, an welchem Ort wir landen. Und dann beginnt aber Gott das Gespräch. Und wir dürfen gerade auch in solchen Situationen, wo wir Notsituationen kennen, dass die Not durchaus groß sein kann, aber dass die Hilfe Gottes noch viel größer ist. Und das ist eine Erfahrung, die Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, haben, dass die Hilfe Gottes auf einmal so stark ist, wo alles verloren ist und wo man denkt, es geht auch gar nicht mehr weiter. Und ich bin verloren in so einem Fisch, Dunkelheit, und der Tod wartet. Aber Gottes Hilfe ist einfach da. In der tiefsten Grube ist Gott eine Handbreit neben mir, sagt der Psalmist. Oder wenn wir es auf Jesus bezogen sagen, wenn Freunde mich verlassen, dann ist Jesus immer noch da. Und wenn ich komplett versagt habe, dann hält Jesus mich aus. Und wenn ich gegen Gott gehandelt habe, gegen seine Gebote, dann nimmt Gott mich zur Seite. Es muss ja nicht gerade so ein großer Fisch sein, aber an einen Ort, wo ich mit Gott rede, wo ich diese Dinge vor Gott auch reden kann, besprechen kann. Jonah hat große Angst. Er ist verstoßen, verloren. Er ist dem Verderben ausgeliefert. Er hat den Tod vor Augen. Und doch fängt Gott an, mit ihm zu reden. Und Jonah selbst auch. Nee. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Verderben geführt. Da meine Seele bei mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Ich aber will mit lauter Stimme danken und dir opfern, was ich gelobt habe, will ich bezahlen. Das Heil kommt von dem Herrn, vom Herrn. Was muss passieren, dass du nicht mehr vor Gott wegläufst? Und welche Dinge passieren in unserem Leben, dass wir aufgeschreckt werden? Es geht ja nicht nur Jona so, auch andere Männer, die mit Gott gelebt haben, sind einfach vor ihm weggelaufen. Ich denke auch an Elia, der sich dann unter einem Wacholderbusch gelegt hat und gesagt hat, hey, es ist alles aus, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin fertig und ich möchte auch gar nicht mehr leben. Und die Angst kann uns auch so blockieren dabei, dass wirklich nicht mehr viel geht. Und dann erstmal wieder dahin zu kommen, wo meine Not groß ist, ist die Hilfe Gottes noch viel größer. Das ist eine Wahrheit für die Menschen, die sich an Gott halten und die mit Jesus Christus leben. Dass wir einen klaren Kopf bekommen für das, was Gott uns wieder neu deutlich macht. Jona ist verstoßen, verloren, dem Verderben ausgeliefert. Und jetzt begegnet er dem lebendigen Gott. Seine Gegenwart holt ihn aus der Not. Und jetzt gehen seine Gebete nicht mehr so in Richtung Höflichkeit oder man betet mal zu Gott, weil es ja auch ganz nett ist, sondern das geht richtig hoch und runter. Ich habe das einmal von den Versen unten in der Skala, ihr seht da 3 bis 11 reingezeichnet. Oben ist so, wo Gottes Gegenwart durchbricht und unten, wo die Verlassenheit des Jona ausgedrückt wird. Und in diesen paar Bibelversen geht das hoch und runter, als ob das ein richtiger Kampf ist, als Gott nicht locker lässt, auch weil du so weit unten bist als Mensch. Und dann wieder, Herr, du bist doch so nahe, du bist so stark mit deiner Kraft. Und erst am Schluss löst sich das auf, dass die Gegenwart Gottes dahin bringt, Jona dahin bringt, dass er auch gerettet wird. Und ihr kennt, oder viele kennen vielleicht die Geschichte, dass dieser große Fisch, von dem ich geredet habe, dass der den Jona einfach an den Land, ans Land spuckt. Er spie ihn ans Land. So. Und dass Gottes Gegenwart letztlich auch Rettung bedeutet. Vielleicht ist das wie so eine Art Fieberkurve hier, die uns deutlich macht, Gebet ist nicht nur immer was Beschauliches, sondern richtig, da geht es hoch und runter. Und da geht es auch darum, dass wir ringen, vor Gott ringen, dass wir ihm gehören, dass wir nicht ohne Gott leben wollen. Und dieses Kämpfen ist mit dabei, bei Jona allemal. Und dann fällt auch der Begriff heiliger Tempel. Ja, dass ich mich doch in diese Richtung wieder bewege, wo dein heiliger Tempel ist. Dass Jona das weiß, da hat Gott schon so viel Gutes bewegt. Und da hat er gerettet, da hat er gesprochen. Im Psalm 5, Vers 8 steht, ich darf durch deine große Gnade in dein Haus eingehen. Ich will anbeten, zu deinem heiligen Tempel gewandt, in deiner Furcht. Ja, dass wir zu Gott kommen und ihn anbeten, heißt, Herr, ich folge dir nach. Ich möchte gerne, dass mein Leben für dich gelebt ist, Jesus Christus. So können wir das formulieren. Und zu dem heiligen Tempel gerichtet zu sein, heißt Gott nicht vergessen, sondern auch wirklich diese Orte der Stille, mal unabhängig von dem großen Fisch, auch zu suchen, zu sagen, Herr, das ist ganz wichtig. Wichtig wie so eine Achse im Leben, die ich dann habe. Ich habe gestern nochmal mein Vorderrad ausgebaut vom Fahrrad und zeige euch das mal, habe ich nicht ein wunderbares Vorderrad. Dieses Rad können wir so sehen, wenn in unserem Leben die Achse Gott ist. Und wir sind die Speichen und sind dann mit der Felge verbunden. Und auf der Felge sind dann Schlauch und Mantel gezogen, die rollt durchs Leben. Aber wie wichtig ist die Achse? Und wenn wir als Speiche wirklich mit der Achse verbunden sind und uns auch in der Nähe aufhalten von der Achse, dann rollt das gar nicht so furchtbar schnell. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir uns in dem Bereich aufhalten, sind wir dicht an der Achse dran. Und wenn die Achse bedeutet, dass ich mit Gott lebe, dass Jesus da ist, dann werde ich nicht von allen Dingen der Welt so bewegt, dass ich das ohne Gott machen müsste, sondern ich merke, wie diese Achse mir einfach gut tut und wie Gott mir gut tut, wie Jesus Christus mir gut tut. Und wenn ich mich in dem Bereich aufhalte, dann werden die Kräfte auch immer so sein, dass ich zur Achse hin möchte. Wenn ich habe beinahe Hunger, wenn ich Jesus erlebt habe, möchte ich noch mehr. Ich möchte mit ihm wirklich leben und nicht nach dem Motto, ich habe letzten Monat einmal Bibel gelesen, das reicht ja mal wieder ein Jahr. Nee, sondern ich lese das, ich erfahre das und ich möchte das gerne wieder haben. Versteht ihr? Da gibt es Kräfte, die zur Achse hindrängen. Die Kräfte, die mich dann zu Gott ziehen. Aber wenn ich mich im Leben, das erspare ich euch jetzt mal, das ist auch, ich schaffe das irgendwie noch. Wenn ich mich jetzt in dem Bereich aufhalte, so am Rand, wo die Speiche mehr zur Felge hingeht, dann bin ich vielleicht stärker weltorientiert und kriege das auch alles mit, alle Bewegungen, die sich dort abspielen. Und doch gibt es da auch Kräfte, die mich immer mehr nach außen schleudern. Versteht ihr, wie ich meine? Es ist wichtig, wo ich mich aufhalte, wenn ich eine Speiche bin, dieser vielen Speichen, und ob ich mich auf der Speiche aufhalte, in der Nähe zur Achse oder in der Nähe zur Felge. Und da gibt es Kräfte, die mich auch dann an den Rand bringen. Wenn ich denke, Mensch, ist vielleicht nicht so wichtig, dass ich jetzt Gottes Gebot in allen Dingen habe oder dass ich auch selber so mit Jesus lebe. Ich komme auch so ganz gut klar. Ich kann schon beten und auch mal lesen. Aber Jesus sagt, dass das so wichtig ist. Schließ dein Kämmerlein zu und hab Gemeinschaft mit mir. Und das sollen die anderen gar nicht erfahren. Das ist so der Start, immer wieder der Start, mit Gott so persönlich zu leben und gerade mit Jesus Christus zu leben. Und da merke ich, wie diese Kräfte mich zur Achse ziehen und mich nicht an den Rand bringen. Der Jona hat hier keine Chance gehabt. Er hatte Gott so erlebt in der Stille, dass Gott anfängt, in seiner tiefsten Not zu reden. Und dass er dann durch Gottes Engagement so zur Achse hingezogen wird. Und durch seine Gegenwart auf einmal merkt, wie auch die größte Not, auch die Lebensnot bewältigt wird. Das ist das, was ich mir eigentlich auch für heute Morgen so wünsche, auch in der Predigt. Dass wir so entdecken, von der Sehnsucht her, dass Gott doch durch Probleme hindurch wirkt. Und dass wir dabei merken, wir brauchen aber auch die Stille, die Ruhe, das Sein vor Jesus Christus, dass er uns begegnet. Und dieses Reden Gottes dann, auch gerade in der Stille, dass mir das dazu dient, dass ich gefestigt werde. Dass ich merke, ich gehe auch nicht unter im Leben, sondern ich darf mit dem lebendigen Gott leben. Amen.